ARD.
HR Info. Das war das Thema heute Morgen.
Umstritten im Abbau. Über den weltweiten Lithium-Poker.
Sie haben die Chance, zum halben Lithium-Experten zu werden, diesem Leichtmetall, ohne dass momentan die Energiewende nicht machbar ist. Roman Warschauer gibt Antworten auf die wichtigsten Fragen rund um Lithium.
Zunächst einmal, heißt es Lithium oder Lithium? Beides geht, wobei Lithium die wissenschaftlich etwas korrektere Aussprache ist, also bleiben wir dabei. Lithium ist ein sogenanntes Alkalimetall, das leichteste bzw. das Metall mit der geringsten Dichte. Als Alkalimetall ist es besonders reaktionsfreudig und kann schon bei der Berührung Verätzungen und Verbrennungen verursachen. Wegen seiner Reaktionsfähigkeit kommt es aber auch in der Natur nicht in reinem Zustand vor. Es findet sich etwa gelöst in salzhaltigem Grundwasser, in Thermalwasser oder in mineralischen Verbindungen im Gestein. In Südamerika wird Lithium unter anderem gewonnen, indem man Wasser aus Salzseen verdunsten lässt. Die Methode verbraucht allerdings viel Wasser in ohnehin schon trockenen Gegenden der Atacama-Wüste. Die Förderung ist deswegen umstritten. Zum größten Lithium-Exporteur weltweit hat sich in den vergangenen Jahren aber Australien entwickelt. Hier wird das Lithium wiederum im Tagebau gewonnen. Aber auch in Europa gibt es Lithium-Vorkommen, nicht nur in Serbien, sondern auch etwa in Deutschland, im Erzgebirge oder im Mittelrheingraben, also südlich von Frankfurt. Hier gibt es erste Versuche, aus Thermalwasser Lithium zu gewinnen. Ob nun aus Südamerika oder Australien, Lithium wird heutzutage vor allem für die bekannten Lithium-Ionen-Akkus gebraucht. Ob in Smartphones, Laptops, E-Zigaretten oder im großen Stil in Elektroautos. Die leistungsfähigen, leichten und vielseitig einsetzbaren Akkus werden immer häufiger verbaut. Und dementsprechend steigt der Bedarf. Vor allem wegen der wachsenden Zahl an E-Autos. Mehrere Kilogramm des Alkalimetalls werden für ein Elektroauto benötigt. So ist die Förderung weltweit ab 2017 sprunghaft angestiegen und hat sich in nur 6 Jahren mehr als verdoppelt. Und der Bedarf an Lithium dürfte in den kommenden Jahren weiter steigen. Deswegen gibt es auch erste Anlagen zum Recyceln und Wiedergewinnen des Metalls. Zudem wird an neuen Batterietechniken gearbeitet. Eine Alternative, der Natrium-Ionen-Akku. Natrium? Auch ein Alkalimetall, das aber deutlich einfacher zu gewinnen ist, steckt es doch in Kochsalz.
Lithium oder Lithium, ich bleibe wie früher im Chemieunterricht bei Lithium. Es ist ein wichtiges Metall für die Energiewende und Deutschland bemüht sich weltweit um Lithium. Und so hat Serbiens Regierung im Beisein von Bundeskanzler Olaf Scholz am 19. Juli in Belgrad eine Absichtserklärung unterschrieben, die eine umweltverträgliche Förderung des weltweit extrem begehrten Leichtmetalls im Jadartal in Serbien ermöglichen soll. Aber vor Ort ist der Protest dagegen groß. Am vergangenen Samstag demonstrierten Zehntausende in Belgrad gegen das Lithiumbergwerk in Serbien. Ich habe mit Oliver Schosch gesprochen, er ist unser Korrespondent für die Region. Warum wehren sich so viele gegen das Bergwerk? Immerhin soll es ja viel Geld und vermutlich auch Arbeitsplätze bringen.
Ja, man muss ja wissen, die größten Lithium-Förderländer, das sind ja China, Australien und Chile. Das ist aber typisch zum Beispiel in Chile, dass das Lithium in Salzseen der Atacama-Wüste ist und dort abgebaut wird. Im Westen Serbiens, im Jadartal, wo man jetzt das größte Vorkommen Europas gefunden hat, da ist es in der Nähe von besiedeltem Gebiet, also von landwirtschaftlichen Flächen, von Wasserquellen. Und da befürchten die Menschen, dass beim Lithiumabbau Schadstoffe in den Boden gelangen, also in die Landwirtschaft, ins Grundwasser, ins Trinkwasser und auch in den Fluss Drina und dass auch zu viel Wasser aus der Region entzogen werden könnte. Und die Aktivisten, die sagen auch immer wieder, wir sehen uns hier als die Bergbaukolonie und Deponie Europas. Wir sollen hier leiden, damit die anderen E-Autos bauen können. Wir werden hier verseucht, das können wir uns nicht gefallen lassen.
Und deswegen gehen viele auf die Straße. Haben die Proteste schon etwas bewirkt?
Also die jetzigen Proteste haben noch keine Wirkung gezeigt, aber es gab ja schon eine erste Runde der Proteste, die eine Wirkung gezeigt hatte. Man hat ja das Lithium-Vorkommen im Jadartal so vor gut 20 Jahren entdeckt. entdeckt. Und da gab es auch schlimme Vorfälle. Da haben Demonstranten gegen den Lithiumabbau auf einer Brücke demonstriert. Und dann kamen plötzlich Hooligans und haben auf die eingeschlagen mit Schaufeln, Hämmern und Hacken. Und auch ein Bagger ist in die Menge gefahren. Und dann hat man danach beobachtet, dass die Hooligans zum Teil in Fahrzeugen der Regierungspartei von Präsident Alexander Vučić davongefahren sind. Aber dann wurde der Druck so groß, sodass der Lithiumabbau 2022 dann erstmal von der serbischen Regierung gestoppt wurde. Aber das jetzt offenbar nur vorübergehend, denn jetzt war ja Olaf Scholz in Serbien und jetzt will man es offenbar doch wieder durchziehen. Und viele, die dagegen protestiert haben, jetzt sehen, oh, es geht doch weiter, die fühlen sich jetzt natürlich hintergangen.
Und Staatspräsident Alexander Vučić hat zu dem Thema sogar eine Fernsehansprache gehalten. Was hat er denn da versprochen?
Also Vučić verspricht den Serben ein Wirtschaftswunder auf Lithium-Basis. Er spricht von einem Quantensprung für Serbien. Und er sagt auch, wir werden jetzt 2 Jahre keinen Abbau zulassen, sondern alles genauestens prüfen. Und ich werde darauf achten, dass da nichts verseucht wird. Und wer das sagt, der lügt. Aber es stimmt schon auch, die Opposition ist in diesem autoritär regierten Serbien wirklich sehr schwach, sodass sie sich bei solchen Demos immer versammelt. Und dann wird es auf die politische Ebene gezogen. Aber ja, es ist auf jeden Fall eine große Protestwelle, die auch nicht ganz unheikel ist für Vučić.
Jetzt hat also auch die EU großes Interesse, hat mit Serbien ein milliardenschweres Rohstoffpaket vereinbart. Auf Serbien wartet die größte ausländische Investition seiner Geschichte mit diesem Lithiumabbau. Wie sehr braucht Serbien diesen Lithiumabbau für seine weitere Entwicklung?
Also das ist für Serbien schon eine Riesennummer, denn das Unternehmen, das ja abbauen will, Rio Tinto, geht davon aus, dass knapp 60.000 Tonnen Lithium pro Jahr abgebaut werden können. Das wäre Rohstoff für die Elektroautos von knapp einem Fünftel aller Elektroautos in Europa, aber natürlich auch für so einen autoritären Machthaber wie Vučić, der ja davon lebt, Macht auszuüben, an Bedeutung zu gewinnen und damit auch taktieren zu können. Das ist natürlich äußerst attraktiv und so eine Chance kann man sich natürlich nicht entgehen lassen.
Wie wird das jetzt weitergehen? Werden die Proteste fortgesetzt?
Also ich denke schon. Es gab ja jetzt die Großdemo in Belgrad vor wenigen Tagen. Da waren gut 50.000 Menschen da. Sie haben 2 Bahnhöfe besetzt und auch eine wichtige Brücke der Stadt für ein paar Stunden. Aber da merkte man schon, dass die Massen mobilisiert sind. Es gab davor schon 50 kleinere Proteste in kleineren Städten. Und ich denke, das wird schon so weitergehen. Wir hatten ja im letzten Jahr im Sommer eine große Protestwelle, die sich einige Monate gehalten hat. Da ging es gegen Gewalt und die Verrohung von Politik und Gesellschaft. Nach den Amokläufen jetzt eben wieder der Lithiumabbau, die zweite Protestwelle. Im autoritär regierten Serbien merkt man einfach, es rumort. Viele Bürger haben immer mehr die Nase voll. Und das Thema Lithiumabbau ist halt für eine Protestbewegung auch von Vorteil, weil es die Gesellschaft, die ja sehr gespalten ist, auch zum Teil eint. Denn gegen Lithium sind sowohl rechte Nationalisten als auch pro-europäische Liberale, die 2 großen Lager in Serbien. Beide können sich darauf einigen, dass sie dagegen sind, dass Umwelt zerstört wird. Und deswegen glaube ich schon, dass das noch einige Monate weitergehen kann.
Das klingt erstmal überraschend. Aus dem Industriepark in Frankfurt-Höchst könnten künftig tausende Tonnen Lithiumhydroxid kommen. Das Lithium wird in der deutschen Autoindustrie dringend gebraucht für Batterien von Elektroautos. Aber bisher kommt der wertvolle Stoff vor allem aus Australien, China und Lateinamerika. Man wäre gerne unabhängig, aber unter dem Oberrheingraben, ja, zwischen Basel und Frankfurt, liegen offenbar große Vorkommen in 3 bis 5 Kilometern Tiefe. Die will eine Firma dort aus dem Thermalwasser rausholen und zwar klimaneutral. Heißt klimaneutral auch umweltfreundlich? Gebohrt wird schon.
Kurze Beschreibung. Das sind die beiden Bohrungen. Die mit dem Motor oben drauf, das ist die Produktionsbohrung. Da geht ein Gestänge 700 Meter tief in die Erde und pumpt das Wasser nach oben.
Horst Kreuter erklärt, wie er mit dem Unternehmen Vulkan Energieressourcen das Lithium aus dem Boden unter uns herausholen will. Kreuter, selbst Geologe, hat die Firma 2018 mitgegründet. Die Bohrungen hier gehen mehr als 3 Kilometer in die Tiefe. Das Thermalwasser ist mehr als 160 Grad heiß. Und darin stecken etwa 180 Milligramm Lithium pro Liter, sagt Kreuter. Und dieser Bohrstandort hier in Insheim, das sei ja nur der Anfang. Vulkan Energie will künftig pro Jahr 24.000 Tonnen Lithiumhydroxid im Industriepark Frankfurt-Höchst produzieren.
Dieses erste Cluster wird diese 24.000 Tonnen Lithiumhydroxid produzieren. Dieses reicht für ungefähr 500.000 Automobilbatterien.
Das Lithium wird über einen Filter aus dem heißen Wasser herausgelöst, gesammelt und dann zur Weiterverarbeitung nach Frankfurt-Höchst gebracht. Die Abwärme des heißen Thermalwassers soll dazu genutzt werden, mit einer Turbine Fernwärme und Strom herzustellen. Klingt gut. Lithium Fernwärme und Strom gewonnen im Oberrheingraben in Deutschland. Matthias Buchert beim Öko-Institut in Darmstadt, Leiter des Bereiches Ressourcen und Mobilität, meint dazu:
Immer vorausgesetzt, der Ansatz wird großtechnisch so umgesetzt. Das heißt, ich kann in großem Stil Lithiumverbindungen gewinnen und gleichzeitig Strom und oder Wärme aus der Geothermie erzeugen. In der Summe wäre das dann schon ein sehr attraktives Paket.
Bisher allerdings hat Vulkanenergieressourcen weder 10 Kilo noch gar eine Tonne Lithium produziert. Bisher steht nur die Pilotanlage und dort zeigt uns Horst Kräuter am Ende des Filterprozesses das Lithium.
Das ist ein weißes Pulver, es ist körnig, es sind kleine Kristalle des Lithiumhydroxids.
Dieses Material steckt in einem kleinen Glasröhrchen. Um wirklich große Mengen herzustellen, braucht Vulkanenergie mehr als 20 Bohrungen im Oberrheingraben. Und die große Anlage, um das Lithium im Industriepark Frankfurt-Höchst weiterzuverarbeiten. Das alles kostet etwa 1,5 Milliarden Euro an Investitionen. Allerdings, das könnte sich lohnen. Bisher kommt Lithium vor allem aus Australien, Chile oder China. Der CO2-Fußabdruck ist enorm. Da wäre die CO2-freie Lithiumgewinnung in Deutschland hochwillkommen. Autohersteller Stellantis beispielsweise, zu dem auch Opel gehört, hat deshalb in Vulkanenergieressourcen investiert und auch schon einen Liefervertrag für Lithium abgeschlossen. 2026 soll es losgehen.
Lithium für Autobatterien aus dem Industriepark Frankfurt-Höchst. Die Produktion soll noch in diesem Sommer beginnen und dann stufenweise auf bis zu 24.000 Tonnen pro Jahr gesteigert werden. Jens Borchers berichtete.
HR Info. Das war das Thema heute Morgen.
Umstritten im Abbau. Über den weltweiten Lithium-Poker.
Argentinien ist einer der Hauptproduzenten von Lithium, ein Metall, das man für Batterien braucht bei E-Autos. Und nicht umsonst zeigt sich US-Tech-Milliardär und Tesla-Gründer Elon Musk gern auf Selfies mit Argentiniens neuem Präsidenten Milei. Denn auf dem Dach der Anden ist ein regelrechter weißer Goldrausch ausgebrochen. Der Lithiumabbau dort wäre eine Chance für Argentinien, das in einer schweren Wirtschaftskrise steckt, sagen die einen. Proteste dagegen kommen von indigenen Gemeinden in der von Wasserknappheit geprägten Salzseeregion der Anden. Sie fürchten, der Profit werde auf Kosten ihrer Lebensweise und zum Schaden der Umwelt gemacht. Anne Herberg war dort.
Es knirscht unter den Schritten von Daniel Benicio, wenn er über die Salinas Grandes geht, Argentiniens großen Salzsee, 4000 Meter hoch, auf dem Dach der Anden. Plötzlich bleibt er stehen, zeigt auf ein Rinnsal klares Wasser, das sich widerspenstig gluckernd den Weg durch die blendend weiße Salzkruste bahnt. Dieses Wasser kommt von den Bergen. Es ist Süßwasser und hält uns gesund. Es enthält Kalium, Magnesium, Calcium und Natrium. Du kannst es ruhig probieren. Seit Jahrhunderten leben Indigene wie Benicio in der nahezu unberührten Salzebene. Sie haben gelernt, in der Region mit eisigen Winden und unwirtlichen Böden Ackerbau zu betreiben, Vieh zu halten, das Salz zu verarbeiten. Doch nun fürchten sie um ihren traditionellen Lebensraum, der zudem zu einer der größten Touristenattraktionen im Norden Argentiniens geworden ist. Denn darunter lagert ein begehrter Schatz: Lithium. Wir sorgen uns um unser Wasser, denn für jede Tonne Lithium, die gefördert wird, braucht es tausende Liter Süßwasser. Wir sehen es doch dort, wo schon gefördert wird. Wenn sie anfangen, dann bleibt kein Wasser mehr für uns. Lithium, einer der wichtigsten Rohstoffe für die Elektromobilität. In der zerklüfteten Puna Argentiniens, die sich im sogenannten Lithium-Dreieck mit Chile und Bolivien befindet, werden ein Fünftel der weltweiten Reserven vermutet. Eine wirtschaftliche Chance für das krisengebeutelte Land, das dringend Devisen benötigt, sagen die einen. Kritiker befürchten eine Gefahr für das Ökosystem in einer der trockensten Regionen der Welt. Die alte Bergarbeiterstadt San Antonio de los Cobres, 100 Kilometer nordöstlich der Salinas, ist zum Drehkreuz des neuen weißen Goldrausches geworden. Neben drei aktiven Projekten stehen rund 40 kurz vor dem Start oder sind in Planung. Weiße Pickups und schwere Lastwagen sind unterwegs. Im neuen Drei-Sterne-Hotel vor Ort hört man Manager auf Englisch, Chinesisch oder Französisch sprechen. Die Nachfrage ist groß und Argentinien spielt eine immer wichtigere Rolle. Der Vorteil ist, dass das Lithium hier direkt in der Sohle vorliegt und nicht im Gestein. Das macht die Förderung nachhaltiger. Wir sehen hier gerade, wie ein Projekt nach dem anderen begonnen wird, sagt der Projektleiter von Eramet. Das französische Bergbauunternehmen hat gerade als ein Joint Venture mit der chinesischen Tsingshan eine Lithiumcarbonat-Produktionsanlage in Argentinien eröffnet. Auf seiner Internetseite wirbt es dafür, den Rohstoff nachhaltig und weniger wasserintensiv abzubauen. Heißt, das Salzwasser, Sole genannt, wird nicht in große Becken gepumpt, die unter der Sonne verdunsten, sondern direkt extrahiert, erklärt Micha Zauner, Vorstand der deutschen E-Metalle.
Dass man sozusagen Lithium direkt selektiv aus der Sohle extrahiert, ohne diese Eindampfungsbecken, und die abgereicherte Sohle dann wieder an anderer Stelle injiziert, ohne die Grundwasserleiter dort zu stören.
Rund 60% des Wassers sollen so recycelt und gleichzeitig die Produktion gesteigert werden. Die Methode wurde jedoch noch nicht im großen Maßstab getestet. Und bei Umweltschützern bleibt Skepsis. Schließlich gab auch ein anderes Unternehmen, Arcadium, von dem beispielsweise der deutsche Autobauer BMW beliefert wird, an, nahe dem Salce Hombre Muerto nachhaltig zu fördern. Indigene Gemeinden vor Ort mussten jedoch zusehen, wie zwei wichtige Flüsse der Region zunehmend austrockneten. Ihre Kritik, die Umweltverträglichkeitsstudien waren lax, wurden schlecht kontrolliert, Profit über die Interessen der lokalen Gemeinden gestellt. Inzwischen gab ihnen die Justiz recht. Kein Einzelfall, wie Ernesto Pico, Bergbauexperte von der Universität Santiago del Estero, sagt. Schon die aktuelle Gesetzgebung in Argentinien verlangt von den Unternehmen nur sehr wenig. Die Lizenzgebühren betragen gerade mal 3%. Zum Vergleich in Chile sind das 40%. Die Menschen vor Ort, meist schlecht ausgebildet, finden höchstens temporäre Arbeit. Umweltkontrollen sind lax. Das Mitbestimmungsrecht der lokalen Bevölkerung wird oft missachtet. Mit einem gerade verabschiedeten Gesetzespaket der Regierung, des libertären Präsidenten Javier Milei, verschärfe sich das Ungleichgewicht, so Pico. Milei, der von US-Milliardär und Tesla-Besitzer Elon Musk, der sich Lithium-Lieferungen zur Produktion von Batterien für seine Elektroautos sichern will, umworben wird, lasse keinen Zweifel, wo seine Prioritäten liegen. Die neue Regelung namens RIGI macht Gemeinschaften noch anfälliger für das Vordringen eines rücksichtslosen Extraktivismus. Unternehmen bekommen Steuererleichterungen, während Umweltschutz und die Rechte der lokalen Gemeinschaften keine Erwähnung finden.
Alle wollen mitverdienen am Batterieboom, für den ja Lithium gebraucht wird. Über die Lithiumabbaupläne in Argentinien hat uns Anne Herberg berichtet. Überall, wo Lithium vorkommt, wird über den Abbau nachgedacht. Denn das superleichte Metall ist ein wichtiger Baustein für die Batterien, die in so großer Zahl jetzt gebraucht werden für Elektroautos. Auch in der Lüneburger Heide gibt es Vorkommen von Lithium, was diejenigen erfreut, die sich weniger Abhängigkeit von Lithiumlieferanten wie China und Australien wünschen. Der Transport von dort bis nach Deutschland ist ja auch noch eine Belastung für das Klima. Um die Umweltbelastungen geht es auch beim Forschungsprojekt der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe. Wie wäre das in der Lüneburger Heide? Was kann eine solche Tiefenwasserentnahme, die dort nötig wäre, in der Menge anrichten? Und dann ist ja da auch noch die Frage, ist der Hype um Lithium aktuell überhaupt langfristig sinnvoll? Sind Lithium-Ionen-Akkus in ein paar Jahren überhaupt noch up-to-date oder ist die Forschung da schon weiter? Nele Rösler berichtet.
Wir hatten hier in Norddeutschland vor x Millionen Jahren einen Ozean, der ist, sagen wir mal, ähnlich eingedampft, wie man sich das vielleicht momentan vom Toten Meer vorstellen kann.
Sagt André Stechern. Der Geologe arbeitet an der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe, BGR. Proben aus den Überresten dieses Ozeans aus bis zu 4000 Metern Tiefe lagern in einem weißen Hochhaus in Hannover, feinsäuberlich nebeneinander aufgereiht in Plastikflaschen mit blauem Verschluss. 160 Proben sind es insgesamt.
Weil das eine ist klar und das andere hat offenkundig viele Partikel drin, Trübstoffe oder dergleichen,
erklärt eine Labormitarbeiterin. Die Proben stammen aus einer Forschungsbohrung der Bundesanstalt. Das Wasser wurde aus der Gemeinde Eimke nach Hannover gebracht. Norddeutschland hat als Standort für Bohrungen nach Meinung von Geowissenschaftlern einen entscheidenden Vorteil. Es ist keine Erdbebenregion im Vergleich zum Oberrheingraben in Süddeutschland. Dort will man in einem ähnlichen Projekt ebenfalls Lithium gewinnen. Um zu wissen, ob sich der Abbau lohnt, muss klar sein, wie viel Lithium genau im tiefen Wasser steckt. Das wollen die Forschenden mittels eines ca. 1 Meter mal 1 Meter großen kastenförmigen Geräts herausfinden.
Das ist unser gutes Stück, unser ICP-OES.
ICP-OES steht für optische Emissionsspektrometrie mittels induktiv gekoppelten Plasmas. Es analysiert in Proben Elemente wie Lithium in sehr niedrigen Konzentrationen.
Da wird die Probe eingesaugt und zerstäubt und anschließend in Anführungsstrichen verbrannt.
Ganz stark vereinfacht gesagt. Jedes Element strahlt in einer anderen Farbe. Bei Lithium ist die Flamme rötlich. Es tauchen aber auch andere Farben auf. Orange zum Beispiel. Das bedingt Natrium, das sich ebenfalls in der Probe befindet. In sehr hoher Konzentration ist es schädlich. Für Pflanzen, Tiere und Menschen, sagt Thilo Hofmann. Er ist Professor für Umweltwissenschaften an der Universität Wien und nicht an dem Projekt beteiligt.
Das Wasser, was man fördert, das hat nicht nur Lithium und ist hochsalzhaltig, sondern das hat jede Menge andere Stoffe drin. Also das ist kein Wasser, was Sie so einfach entsorgen können in das nächste Oberflächengewässer.
Das bedeutet, dass das Lithium in einem geschlossenen Kreislauf herausgefiltert werden muss. Es braucht also strikte Umweltauflagen. Auch die Technik muss einwandfrei sein.
Das Bohrloch muss erstmal dicht sein. Da weiß man aus der Vergangenheit, dass das nicht immer so perfekt funktioniert hat. Ja, manche Bohrlöcher sind dann nicht dicht gewesen. Aber man kann diese Bohrlöcher untersuchen. Man kann das auch geophysikalisch relativ gut testen.
Umweltschützer sind skeptisch. Online-Petitionen fordern, dass weder in der Lüneburger Heide noch in anderen norddeutschen Regionen gebohrt werden soll. Es handele sich um ökologisch bedeutsame Regionen mit einer hohen Biodiversität. André Stechern weist die Kritik zurück.
Für die Menge, die wir produzieren, brauchen wir vielleicht eine Fläche, die so groß ist wie ein Fußballfeld. Und mehr wird die Natur so gesehen nicht beeinflusst.
Zurück zur Ausgangsfrage. Lohnt sich der Abbau von Lithium in Norddeutschland? Die Ergebnisse aus dem Labor zeigen, man kann hier durchschnittlich 192 Milligramm Lithium pro Liter gewinnen. Laut André Stechern von der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe ein vielversprechender Wert. Denn von diesen 192 Milligramm kann ein Großteil herausgefiltert werden.
Lithiumabbau in der Lüneburger Heide. Wie ergiebig die Vorkommen dort sind und ob der Abbau sinnvoll wäre und welche Umweltprobleme zu beachten sind, das wird gerade erforscht in einem Projekt der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe, von dem uns Nele Rösler berichtet hat.
Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD-Audiothek.